Der Stadtpalais Podcast.
Museum im Ohr.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge des Stadtpalais. Ich bin Steffen Geltner.
Und ich bin Kim Hoss. Im Zuge der Ausstellung rund um Tiefschwarz im Stadtpalais haben wir uns heute ein paar Gäste eingeladen. Zuerst sprechen wir heute mit Bund. Das sind Levi und Nico aus Stuttgart, die mit ihrer Musik 1,2 Millionen monatliche Hörer und Hörerinnen auf Spotify haben. Geboren wurden die beiden, als Tiefschwarz gerade anfing, ihre ersten Tracks zu produzieren.
Im zweiten Teil des Podcasts sprechen wir mit einer DJ, die unter anderem mit ihrer eigenen Partyreihe einen ganz tollen Beitrag zur Stuttgarter Clubkultur leistet. Wir freuen uns auf Asle Keimers. Viel Spaß beim Anhören. Ihr seid ja gerade noch auf der Suche nach einem Studio in Stuttgart, oder? Oder habt ihr mittlerweile was gefunden?
Nee, wir sind nach wie vor auf der Suche. Du hattest uns ja einen Tipp gegeben von dem Timo.
Ja, genau.
Und den haben wir auch dann in seinem Studio besucht und es war mega cool. Und wir hatten auch gedacht, wir kriegen es, aber dann hat es leider nicht geklappt.
Aber es kann doch eigentlich nicht sein, dass man in so einer Stadt irgendwie kein Studio findet, oder? Wie lange sucht ihr denn jetzt schon?
Ich glaube, wir haben es eigentlich schon länger angepeilt. Ich glaube schon so seit 2 Jahren, dass wir mal ein Studio gerne hätten. Haben jetzt aber nicht so aktiv gesucht wie jetzt die letzten 6 Monate. Aber es ist halt schwierig, weil wenn du jetzt auf eBay Kleinanzeigen gehst oder auf Immobilien-Scout, da kannst du halt nicht einfach eingeben Studio oder Raum zum Laut sein. Ja. Da ist es halt schwierig, richtig was zu finden. Ich hatte damals, also als wir damals in dem Studio waren, hat er auch alles neu machen müssen. Da steckt auch ein bisschen Arbeit drin. Das heißt, man kommt jetzt, also man hat jetzt nie so den perfekten Raum gleich. Also ich glaube, man muss immer noch viel investieren in das Ganze.
Das heißt, wo macht ihr jetzt gerade eure Musik?
Eigentlich zu Hause. Also okay. Ich von Bad Cannstatt aus, Nico dann bei sich zu Hause aus und Arben dann quasi remote. Also wenn wir an irgendwelchen Sachen arbeiten, schicken uns immer Ideen hinterher, klären dann praktisch ab, ob es cool ist oder nicht oder ob er da weitermachen kann oder nicht. Und so läuft es dann quasi.
Und ihr seid beide in Stuttgart. Warum seid ihr noch nicht in Berlin?
Ich glaube, wir sind beides total heimatverbundene Menschen. Also sind gern bei Family, Freunde oder Freundin immer da. Oder halt, ja, haben sie einfach gerne um uns. Und ich glaube, wenn wir jetzt nach Berlin gehen würden, würde es natürlich auch auf längere Zeit wegfallen. Und weil wir jetzt auch die letzte Zeit so viel in L.A. waren, also die letzten 2-3 Jahre, glaube ich, sind wir ganz froh, mal wieder im gewohnten Umfeld zu sein. Und aber klar, Berlin würde sich auf jeden Fall viel besser eignen. Man könnte auch viel mehr machen. Ja. Die sind hier in Stuttgart, sind die Möglichkeiten auf jeden Fall limitiert. Aber,
Ich habe mal einen Künstler gemanagt, der kam aus Mannheim und der hat gesagt, Steffen, wir dürfen auf gar keinen Fall irgendwo kommunizieren, dass ich in Mannheim wohne, weil es ist so unglaublich uncool.
Wie ist es denn? Außer du bist Apache,
das ist cool. Ja, genau. Ja. Genau, außer du bist Apache. Aber wie ist es denn bei euch so, also oder in eurem Gefühl, ist es denn heute überhaupt noch wichtig zu Zeiten von Spotify und Internet und so weiter, woher jemand kommt? Oder ist es eigentlich total egal? Weil ich kann mich noch erinnern, also früher war das doch so, keine Ahnung, wenn wir jetzt an Stuttgart denken, an die Hip-Hop-Zeit zum Beispiel, da wusste man, okay, Freundeskreis kommt aus Stuttgart. Ja? Oder ne, die Fantastischen Vier sind von hier so, aber bei euch ist es doch eigentlich total egal, ob ihr jetzt in L.A. seid, in Brooklyn oder in Stuttgart.
An sich merken wir und stört uns schon manchmal, dass hier halt gerade auch in der elektronischen Musik oder sagen wir Pop-elektronisch nicht so viel geht, weil in Stuttgart ist ja schon auch eine Techno-Szene, aber das ist dann halt auch nicht unsere Musikrichtung richtig. Und wenn wir dann mal in Berlin waren, hatten wir schon immer mehr das Gefühl, da sind wir besser aufgehoben, rein musikalisch jetzt, weil da auch viele Songwriter sind, die auch also Pop-Gesänge machen oder ja, mehr das, was zu uns auch passt. Und hier hatten wir selten halt Leute getroffen, die so eigentlich das Gleiche machen wie wir und dieselben Probleme sozusagen haben. Also manchmal hat uns schon ein bisschen dieser Flair, das Feeling gefehlt, was wir schon aus Berlin und Los Angeles schon viel besser gekannt hatten.
Ja, das muss man echt sagen, weil der Vibe in Stuttgart ist auf jeden Fall ein ganz anderer. Also ich glaube, hier ist halt Stuttgart umgeben von Daimler, Porsche und dem Bürojob quasi und weniger kreativ und künstlerisch veranlagt. Und wenn du nach Berlin gehst, ist es halt genau das Gegenteil. Da hast du dann mehr Leute um sich, die vielleicht nicht Musik machen, aber die sind dann Schauspieler, machen irgendwas anderes und da fühlt man sich irgendwie ein bisschen besser aufgehoben.
Aber wo holt ihr euch dann, wo holt ihr euch dann eure Inspiration? Also eure Musik ist ja schon sehr emotional oder ja, inspiriert durch viel, durch LA und so diesen Style.
Ich glaube, man holt es tatsächlich entweder aus Erinnerung, dass man irgendwie sagt, oh, in L.A. war es eine coole Zeit und man möchte wieder hin, motiviert sich quasi dadurch. Aber ich muss auch sagen, es ist ganz viel übers Internet auch, indem man irgendwelche Videos schaut oder von seinen Lieblingskünstlern Sachen schaut und denkt, das möchte ich auch wieder gerne machen. Aber natürlich auch müssen wir uns irgendwie gegenseitig inspirieren, also Nico und ich, dass sie irgendwie regelmäßig in Kontakt steht und uns motivieren, irgendwie was zu machen, weil gerade auch mit Corona ist man schon in so einem gewissen Tief, wo man sich immer regelmäßig rausholen muss, weil halt doch Musik machen, was Gemeinsames ist und mit Menschen, ja, und eine Arbeit ist, die man mit Menschen zusammen macht und es halt gerade überhaupt nicht geht.
Jemand von euch hat jetzt gerade gesagt, dass Stuttgart mit Techno in Verbindung steht. Ist es nicht eher Hip-Hop eigentlich gewesen?
Ja, ich glaube, Hip-Hop ist schon das Größte, aber jetzt, weil ich ja vorhin auch gemeint hatte, elektronisch geht hier nicht so viel. Ich glaube, da würden viele Stuttgarter, ich glaube, was anderes sagen. Also wir sind nicht so in der Szene drin, aber ich habe schon mitbekommen, dass viele auch Techno-Partys und so sind. Also eher so Minimal-Musik, wo auch mal bis 6 Uhr oder so geht. Da gibt es ja ein paar Clubs, aber jetzt halt weniger diese Radio-Elektro-Musik. So.
Wie hat es denn bei euch angefangen? Ihr seid ja jetzt auch noch nicht so alt wie wir. Wie alt seid ihr nochmal?
27.
Okay.
Ja, ich auch. Passt,
also das heißt, ihr seid 97 geboren oder so?
Nee, 93.
Ach so, genau, 93 geboren. Okay. Ja, genau.
Wann hat es denn bei euch angefangen, dass ihr weggegangen seid oder in den Club gegangen seid?
Ich glaube, bei mir war es jedenfalls so, dass mein Bruder mich da reingeholt hat. Der ist 4 Jahre älter und davor bin ich eigentlich Musik außerhalb von Rap oder und Hip-Hop gar nicht so groß interessiert. Okay. Und dann hat er damals eine Party geschmissen, da war ich dann noch 16, also das heißt, ich durfte das erste Mal offiziell Alkohol trinken und auch in Clubs gehen mit dem Mutti-Zettel. Und dann hat er damals beim Vortrinken, ich weiß noch, über iTunes Swedish House Mafia laufen lassen.
Okay.
Und es war halt irgendwie total neu, das hat man noch nicht so richtig gehört und ich fand es halt richtig gut. Und die hatten damals so ein Musikvideo, das war für ihre Single One. Mhm.
Habt ihr noch immer so Sunshine Live zum Vorglühen gehört und so?
Ja, so Zeug da halt, genau. Also,
ja, oder halt Livestreams von irgendwelchen Konzerten und so im Hintergrund oder Clubshows.
Und Nico, bei dir?
Ich glaube, elektronische Musik hatte ich tatsächlich schon früher mal gehört. Da hat mir ein Kumpel mal, ich glaube, in der Mittagspause was von Bakkermat, dem DJ, vorgespielt.
Ja, okay. Ja.
Und das hatte mich dann schon ziemlich auch beeindruckt. Also so, wobei das war ein bisschen später. Ich muss gerade zeitlich einordnen. Also das war so ein prägendes Erlebnis, weil der hat es angefangen, mit akustische Elemente mit elektronisch so zu verbinden. Aber ich glaube, davor war noch das, wie ähnlich wie bei Levent, mit Swedish House Mafia, Avicii, da sind die gerade bekannt geworden und es lief in den Clubs. Ich glaube, da haben wir das erste Mal gehört. Und dann auch vor allem in den Clubs, damit hat es dann angefangen mit so 16. Und dieser prägende Moment mit Bakkermat, das war, glaube ich, doch ein bisschen später, so mit 18, 19, okay. Genau.
Als ihr beide ungefähr so 2 Jahre alt wart und in eure Windeln gekackt habt, da haben Tiefschwarz angefangen, ihre Musik zu produzieren und haben so ihre ersten Singles rausgebracht. Wann gab es denn bei euch die erste Single?
Ich glaube mit 15, oder? Okay. 15, 16.
Kann man die noch hören? Gibt es die noch irgendwo?
Ja, da haben wir, die ist unter dem Namen, da Gott, W-I-J-K und Marrow
hießen wir damals. Okay. Auch schon elektronischer Pop war das, oder?
Das war, also wir sind ja immer noch extrem Avicii inspiriert und das war, glaube ich, auch nochmal, das war auch nochmal ein Ticken krasser.
Okay.
Genau, da hatten wir damals schon Musik released. Ich sehe es gerade 8 Jahre her.
Oh, okay.
Alter, waren wir ja 18, 19 rum. Okay, 18, 19, doch nicht mit 16.
Ja. Aber war das dann eher so ein Soundcloud-Edit, den ihr irgendwie einfach hochgeladen habt und geguckt habt, was passiert? Oder hattet ihr damals schon Unterstützung von jemandem?
Nee, wir hatten zu dem Zeitpunkt keine, aber wir hatten eine geniale Marketingstrategie. Das war aber damals gab es das Tomorrowland After Movie. Ich glaube, das war dann 2013, ne, wo das erste Mal so das ganze Thema.
Dann, ich ahne schon, was jetzt kommt.
Aber da war so, oh krass, es gibt ein After Movie von einem Festival. Mhm. Und wenn man da drunter geschaut hat, da haben ganz viele Leute immer geschrieben. Also hat man sich so 100 Fake-YouTube-Accounts gemacht, hat dann unter einem geschrieben als Kommentar, meine, also auf Englisch stand My Top 3 Tracks 2014. Dann hatten wir so Platz 1 Kevin Harris, Platz 2 Seins gemacht und Platz 3 dann irgendwie Avicii. Ah. Natürlich alle, hä, warum kenne ich die denn noch nicht, die da auf Platz 2 sind? Und dann musste dann
so
halt
seid Kommentar, ihr also berühmt geworden.
Jetzt. Also man muss echt sagen, das war... Der, ich weiß auch
so noch, haben wir es zu einem Label Deal geschafft.
Zu einem relativ guten sogar, ja.
Aber ich glaube, das war echt ein entscheidender Moment, weil da hätten wir es vielleicht auch gar nicht groß weitergemacht, wenn das nicht diese Marketingstrategie gleich ganz gut funktioniert hatte, weil dann hatten wir halt über Nacht, weiß ich, 2.000-3.000 Aufrufe bekommen und fanden es halt übel krass. Mhm. Und ich glaube, aus dem Grund haben wir es dann aber auch unter anderem halt weitergemacht, weil es zu dem Zeitpunkt schon eher so ein bisschen Spaß war und hätten wir da jetzt, wäre da gar nichts passiert.
Ja.
Und es ist ja hauptsächlich wegen diesen Kommentaren, glaube ich, was passiert. Sind wir da halt echt dran geblieben.
Ja, und heutzutage habt ihr 1,2 Millionen Hörerinnen auf Spotify. Das ist ganz schön krasses Wachstum, würde ich mal sagen.
Ja, es hat sich echt gut entwickelt.
Ja.
Das ist übrigens fast doppelt so viel wie die Fantastischen Vier, wisst ihr das?
Aber ich glaube, wir haben da schon... sind da genauso reingewachsen halt in dieses Spotify-Ding. Also ist auch unsere größte Plattform auf jeden Fall und nie eigentlich groß CDs. Also wir waren auch mal bei Contour Records eine Weile oder hatten viele Lieder auf dem Label rausgebracht und da diese Lieder waren auf deren CDs und das war dann schon auch mal ganz cool, diese Contour Top of the Clubs hießen diese CDs, die im Laden zu kaufen und da waren dann auch Songs von uns drauf, aber das war dann die letzte.
Ich glaube, für unsere Eltern war das besser, glaube ich, die CDs. Weil wenn du so auf Spotify sagst, ja, wir haben 1 Million Listener, das können die halt gar nicht einordnen. Wenn sie aber dann ihren Sohn irgendwie im Mediamarkt sehen, ich glaube, das ist dann so,
Sag mal, bevor wir so ein bisschen weiter über euren Deal und über LA und sowas sprechen und auch ein bisschen über eure Tour damals oder damals vor ein paar Jahren, wollte ich euch gerne mal fragen, was die Inspiration war ganz am Anfang, als ihr angefangen habt, Musik zu machen und was so eure erste Erinnerung war an elektronische Musik. Also Nico, du hast schon ein bisschen erzählt, aber ich kann mich so ein bisschen daran erinnern, dass ich weiß gar nicht, ob ihr beiden das überhaupt noch kennt, ich habe früher immer, also die Love Parade kennt ihr natürlich, das habe ich immer dann so bei RTL 2 den Livestream angeguckt, weißt du, als ich so 10 war oder so und habe gedacht, wow, so Dr. Motte, das war damals schon richtig krass, als ich so 10, 12 oder sowas war. Und dann habe ich immer die BTV-Raves angeguckt. Kennt ihr die noch?
Was ist BTV-Raves?
Also in Ludwigsburg gibt es so eine ganz große Location und da hat immer, es gab damals so einen regionalen Fernsehsender, der hieß BTV und die haben da jedes Wochenende, das war so eine Großraumdisco einfach und dann haben die das einfach live gestreamt die ganze Nacht und dann haben halt irgendwelche Leute elektronische Musik und sowas aufgelegt. Ja, und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wenn man jetzt mal so an Tiefschwarz zurückdenkt oder was so in den 90ern auch in Stuttgart passiert ist mit der elektronischen Techno-Clubkultur und so weiter. Ja, wenn du da was reißen wolltest, dann musstest du eigentlich DJ sein in einem Club und dich ganz langsam hochspielen, immer größer werden. Und dann hast du vielleicht mal einen Plattendeal bekommen, so, ne? Und ich glaube, dass als die beiden Jungs von Tiefschwarz vielleicht angefangen haben zu produzieren, dass sie dann schon eher dachten, wow, wir wollen im Club spielen. Wisst ihr? Und was war denn so eure Motivation? Also war das auch, wow, wir wollen mal in einem Club spielen oder so, wow, wir wollen in die New Music Friday bei Spotify? Also was war da so eure Inspiration?
Ich glaube, es war damals schon das Tomorrowland After Movie. Also da war das so, okay, ich möchte unbedingt auf diesem Festival spielen.
Mhm. Habt ihr mittlerweile eigentlich dort gespielt?
Nee, nicht. Also wir waren 2013 dort, dann auch. Und ich glaube, das hat
es dann
rausgehauen als Zuschauer. Mhm. Und das war dann total inspirierend. Aber ich glaube, der Funke bei mir jedenfalls ist übergesprungen, als ich damals dieses Swedish House Mafia Video für die Single One gesehen habe. Weil da war das so ein, da haben die das in dem Video so dargestellt, als würden die das alles mit so einem MIDI-Keyboard machen. Ja. Und ich hatte noch gar keine Ahnung davon, habe dann gedacht, okay. Also es sieht ja so einfach aus. Ich glaube, das kann ich auch machen. Mhm. Und ich finde auch, dass elektronische Musik zu dem Zeitpunkt irgendwie ganz einfach vermittelt hat, hey, wenn du einen Laptop hast, dann kannst du das auch machen. Mhm. Und das hat Rockmusik und andere Musikgenres irgendwie dir nie vermittelt.
Mhm. Aber Levi, glaubst du, dass dann in den letzten 10 Jahren irgendwie so, gerade als Inspirationsquelle für junge Menschen, was ich total wichtig finde, der Musik auch, ja, junge Menschen zu inspirieren, selber Musik zu machen, haben die Festivals so ein bisschen die Clubkultur abgelöst?
Ich glaube schon. Als irgendwie nochmal mehr Momente und Erinnerungen schaffen, ist leichter fast auch schon im Urlaub. Mhm. Und ich glaube, Clubbesuche werden dann wahrscheinlich irgendwann ich weiß nicht, langweiliger. Und ich glaube, Clubs haben es ja auch immer schwieriger. Also die Clubkultur stirbt ja auch aus, soweit ich es jetzt, glaube ich, verstehe. Dass, ja.
Ich glaube, dass Festivals vor allem halt die mainstreamigere Musik so abgelöst hat. Also es gibt ja dann noch viele so nischigere Clubs, in Anführungszeichen, wie halt krasse Techno-Clubs und vielleicht auch die Hip-Hop-Clubs. Aber ich habe das Gefühl, so das Ganze dazwischen ist nicht mehr so interessant. Das ist dann doch cooler auf dem Festival oder ja, ja, hat sich dann eher in Bars verlagert.
Was an so großen Festivals ja eigentlich ganz cool ist, ist, dass natürlich die Mainstream-Künstler und Künstlerinnen, die ihr auch schon erwähnt habt, jetzt in dem Gespräch stattfinden, aber dass es dann auch schon große Bühnen auch gibt, keine Ahnung, wo dann die Seth Troxlers und sowas spielen, ja, also die Größen der Underground-Musik und sowas. Und das finde ich eigentlich super wichtig, dass, keine Ahnung, jetzt Menschen, die eure Musik hören, in 3 Jahren vielleicht dann halt woanders hingehen und sich ein bisschen mehr so in die Clubkultur mit einfinden, oder nicht?
Ja, ich denke halt, wenn man jetzt als Fan praktisch in Martin Garrix, wird man wahrscheinlich nicht im Club sehen können. Ja. Weil halt einfach für einen Club viel, viel zu teuer ist, um den zu buchen. Das heißt,
also zumindest ich glaube, du hast. Ja. Zumindest
genau,
nicht, und muss man ja nach Las Vegas fliegen.
Genau, da hast du dann die Chance und vielleicht führt das, ja, schwierig zu sagen.
Dieses Clubgefühl ist ja aber auch so ein ganz anderes, so ein intimes und man ist so auf engstem Raum mit ganz vielen Menschen, die genau diese Musik feiern. Und das finde ich bei Festivals so ein ganz anderes Gefühl. Wo geht ihr lieber hin, in einen Club oder auf ein Festival?
Ich glaube, wir gehen beide ziemlich ungern in Clubs und ich bin auch nach wie vor nicht so ein richtiger Club-Fan. Ich bin echt, glaube ich, so richtig langweilig. Also ich scheiß auch echt früh ab. Ich bin dann meistens um 1 Uhr, 2 Uhr schon bed-ready. Deswegen, glaube ich, ist Clubs eh nichts so richtig für mich.
Das liegt daran, aber, weil du halt keinen Koks ziehst dann um 3 Uhr oder so.
Ja, stimmt.
Um die Kraft zu halten.
Das mache ich dann um 1 Uhr, um 2 Uhr wird es dann zu knapp. Nee, aber
wenn die Red Bull das nicht mehr schaffen.
Ja, stimmt.
Dann hilft dann gar nichts. Aber ich glaube, wenn dann auch eher Festivals, weil es halt einfach meistens ein Wochenende füllt, wenn man dann auch irgendwie dann an einen anderen Ort geht. Also es ist für mich eigentlich wie so ein kleiner Kurzurlaub dann. Mhm. Weil ein Festival hängt dann irgendwie einfach viel mehr.
Mhm. Ist auch so ein bisschen entspannter. Ja. Also ich gehe auch lieber auf Festivals, weil es ist so, man fühlt sich nicht unter Druck. Ich gehe jetzt durch die Tür in den Club und dann muss ich feiern.
So, ja. Also, ich drehe bei Festivals total durch. Echt? Okay, krass. Ja, aber ich glaube, weil ich, also erstens, weil ich keine Dixie-Klos mag.
Ja, okay.
Nee, aber gut, ich hab eine Partyreihe in Stuttgart.
Okay, aber ganz ehrlich, Clubtoiletten sind auch noch schlimmer.
Ja, das stimmt.
Vor allem bei den Frauen.
Ja, das stimmt.
Oh ja.
Aber sag mal, wie bekannt oder wie viel Erfolg würdet ihr sagen, hattet ihr denn, bevor ihr von Interscope oder von eurem jetzigen Management angeschrieben wurdet, ob ihr an der Zusammenarbeit interessiert seid? Was habt ihr denn davor schon gerissen oder seid ihr relativ schnell gepickt worden irgendwie?
Also vor Interscope waren wir ja bei Konto Records.
Achso, bei Konto noch, ja, stimmt, genau.
Genau, also in dem Moment war das auch für uns so ein Riesending. Also wir haben halt unsere Musik immer auf YouTube hochgeladen und so und dann hatten wir irgendwann halt den Anruf von Konto bekommen, ob die ein Lied sein können. Und das war dann auch so ein Riesending, weil wir immer unsere Musik auch in der Kindheit oder halt als mit 16, 17 auch viel auf Konto gehört haben, weil das genau diese elektronische Musik war. Mhm. Und die CDs kannten wir halt auch. Und das war dann schon ein Riesending für uns. Und das ging, glaube ich, so 2-3 Jahre und war auch echt gut. Aber dann irgendwann kam halt auch aus dem Nichts eine E-Mail von einem Interscope Manager. Und genau, das war dann halt auch nochmal krasser, weil wir halt geguckt haben, ja, Interscope, die sind ja dann Los Angeles. Das hat sich halt so zum einen halt voll geil angefühlt, weil es halt so ein krasser Name ist, aber dann auch so unwirklich, so das kann ja auch nicht so richtig funktionieren. Die sind so weit weg und waren halt sehr skeptisch und waren eigentlich auch zufrieden mit Konto. Und dann haben wir halt mal ein Telefonat mit denen ausgemacht gehabt und dann hat sich es eigentlich von da aus so entwickelt, dass ich das halt sehr cool herausgestellt hatte und dann sind wir zu denen gewechselt. Also jetzt vom Erfolg, es hat uns auf jeden Fall mit Interscope hat auf jeden Fall nochmal eins draufgesetzt, weil unsere erste Single, die Old Guitar war das, die lief gleich sehr gut.
Ja, der hat auch am meisten Plays, glaube ich, noch, gell? So knapp 15 Millionen oder sowas.
Genau, 15 Millionen. Ja. Und das hatten wir halt davor auf jeden Fall noch nicht. Gut, da die andere Single Journey, die hat jetzt auch, glaube ich, 15 Millionen oder 14 und die hatten wir auf Konto rausgebracht.
Aber als Konto, also bevor euch Konto angeschrieben hatte, also an was für einem Level wart ihr da? Das sind, also hattet ihr da so, keine Ahnung, 50.000 Followerinnen schon bei Soundcloud und bei YouTube und so? Oder ja, auf was für einem Level wart ihr da?
Da waren wir, glaube ich, so bei, weiß ich, 10.000, 20.000 Followern schon auf Soundcloud, weil wir viel, also immer auch, wenn uns dann mal Leute schreiben, ja, was ist für ein Tipp, könnt ihr uns geben, um, weiß ich, auf diese Labels zu kommen oder auf größere YouTube-Kanäle, dann war das halt immer, dass man auf diese Tastemaker-Channels geht und die anschreibt und denen ihre Musik halt vorstellt, weil wenn man selber dann noch keine Follower hat und die haben aber eine riesen Follower-Reichweite, dann und die dann halt ein Lied von einem hochladen, dann ist das halt sehr gut, weil das ist dann nicht so abhängig, ob man schon eine riesen Followeranzahl hat oder nicht. Und da kann man dann halt seine Songs independent sehr gut promoten. Und ich glaube, so wurde dann auch Kontor und Interscope jeweils aufmerksam auf uns.
Aber ihr habt ja dann noch studiert, soweit ich das weiß. Aber ihr habt praktisch nie was anderes gemacht, ne? Ihr hattet jetzt nie einen anderen Job oder sowas. Ihr seid direkt reingerutscht.
Also, nee, also ich Levin kann es ja gleich sagen. Also bei mir hat es mit einem Studium angefangen. Ich hatte direkt nach der Schule erstmal Weinbetriebswirtschaft studiert, 3 Semester. Aber das war mir dann auch zu speziell neben der Musik, weil wir da schon gedacht haben, ey, Musik wird das Ding für uns. Aber zu der Zeit konnten wir auf jeden Fall noch nicht davon leben. Mhm. Und dann
was,
nach
3 Semestern. Was ist denn so dein Lieblingswein?
Jetzt kommt raus, dass ich mich damit dann doch nie so richtig beschäftigt habe. Ja, eigentlich geht es schon so, das ist so richtig schlechte Antwort eigentlich, aber so Rioja, Spanisch, wird wahrscheinlich eh jeder Zweite so auch sagen. Aber das ist so mein Lieblingswein, würde ich sagen.
Ja, okay. Ja, ich wollte dich auch nicht unterbrechen, falls du noch was sagen willst, das fand ich
absolut lustig. Nee, ja. Ich habe danach dann noch ein Studium abgeschlossen in Reutlingen und danach, wo ich das fertig hatte, dann haben wir es Vollzeit gemacht. Das war Anfang 2018. Mhm. Und genau, bei Levin, das ist ähnlich.
Ja. Levi, wie war es bei dir? Ja.
Genau, also ich hatte mein Abi gemacht und wollte dann eigentlich schon Fulltime Musik machen. Ging aber natürlich nicht, weil es finanziell noch nicht da war. Und dann habe ich eine Ausbildung bei Porsche angefangen zum Industriekaufmann. Mhm. Habe die dann aber auch durchgezogen und habe danach noch 2 Jahre gearbeitet. Und ich glaube, so gegen Ende der Ausbildung hat es schon angefangen. Also hätten wir theoretisch schon von leben können, haben es aber noch nicht gemacht, weil es eigentlich auch zeitlich immer gepasst hat. Also man konnte Musik machen und auch 35 Stunden die Woche arbeiten. Das war nicht das Problem. Ja. Aber dann habe ich irgendwann habe ich noch 2 Jahre nach der Ausbildung gearbeitet und habe dann gekündigt, einfach weil die Flexibilität halt gefehlt hat. Mhm. Weil wir öfters mal nach L.A. wollten, auch für einen längeren Zeitraum und mit 30 Tagen Urlaubsanspruch und das auch immer so spontan abklären, dann wurde es dann einfach zu schwierig.
Wie ist es denn so allgemein jetzt Label, gut, das Label, also klar, das Label macht auch was für euch, aber euer Management ist ja vor allem euer wichtigster Ansprechpartner, wenn ich das richtig weiß, der auch in L.A. ist. Wie ist es denn mit jemandem zusammenzuarbeiten, der in einer anderen Zeitzone lebt und doch relativ weit weg ist von euch?
Ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, weil oftmals kann man eigentlich dann schon gegen den Abend schreiben. Also so ab 16, 17 Uhr ist es für die dann meistens morgens und kann dann eigentlich in der wichtigen Zeit schreiben. Aber ist eigentlich gar nicht so arg ein Nachteil.
Wie
weil es sind ja 9 Stunden, es geht eigentlich.
Wie sprechen euch denn amerikanische Menschen aus? Sagen die Bund auch oder Band?
Sagen Band.
Band. Habt ihr das aber mal versucht zu erklären oder war das euch egal?
Wir haben es versucht, aber irgendwie klingen die immer so nach Franzosen, wenn die das, also dann sagst du immer, nee, es heißt Bund und die sagen immer Bünd, also machen so ein Ü draus. Die kriegen das irgendwie nicht hin und es hört sich dann so komisch, dass sie immer sagen, okay, alles klar, bleibt bei Band.
Ja. Ist es bei Interviews, die ihr auf Englisch filmen müsst, dann immer so der Aufhänger und die erste Frage so, ja, what does Band mean? Und dann sagt ihr, ja, it's bunt, it means colorful in German und so, oder?
Ja. Ich glaube, wir sind mittlerweile schon so schwach, dass wir uns sogar adaptieren. Also wir sagen einfach, ja, nee, ist Band, stimmt schon. Ja.
Okay. Yeah. Hello, we are Band, it means colorful.
German, ja. Ja. Aber wir hatten auch schon einige Gespräche über die Bedeutung, weil das bedeutet ja in den USA ein Teil vom Baseballschläger. Mhm. Und dann wollten Banden, auch die Leute oft den Kontext wissen, was das damit auf sich hat.
Ah ja, okay, stimmt. Der Band ist ja eigentlich einer der unspektakuläreren Schläge im Baseball.
Genau, ja.
Wenn man das so sagen darf, ja. Und erzählt aber mal, ihr wart ja auch auf Tour in den USA. Wie war das so für euch?
Das war eine echt krasse Erfahrung, weil die Zeit davor hat man eigentlich immer nur seinen ganzen Erfolg, wenn man so nennen kann, immer nur online halt zelebriert. Das heißt, du hast ein Lied rausgehauen, hast schöne Instagram-Nachrichten bekommen, einen YouTube-Kommentar und ein bisschen Geld gesehen, aber es war nie irgendwie der direkte Kontakt zu den Fans da. Und du hast es auch nie wirklich gesehen, weil hier in Stuttgart ist jetzt die Fanbase nicht so groß, das heißt, man kam eigentlich nie in Kontakt damit. Und dann war die Tour und es hieß das erste Mal, Leute irgendwie, die haben sich dann selber ein Bundshirt gemacht und stehen dann vorne an der ersten Reihe und schreiben dir, die fliegen dir jetzt schon seit der, also schon 6 Städte über 6 verschiedene Staaten mit dem Flugzeug hinterher, um jede Show zu sehen. Geil, und das motiviert dann schon extrem, weil du wirklich denkst, da gibt jemand sehr viel Geld aus für dich und heult, wenn er dich sieht. Und das ist dann irgendwie, also so komisch, wie es klingt, aber es bedeutet viel, viel mehr als irgendwelche Zahlen auf Spotify oder auf dem Bankkonto, wo du dann solche Sachen einfach
erlebst. So ein Applaus ist schon wertvoller als ein Klick auf Spotify. Ja.
Tatsächlich, ja.
Es war auch witzig, weil wir zu der Zeit auch so ein bisschen hin und her belegt hatten oder mal noch einen neuen Stil zu machen, einen neuen Musikstil oder mehr reinzubringen. Und dann haben wir aber während der Tour halt viel auch unsere alten Lieder gespielt, so oder die halt mit am bekanntesten sind. Und die kamen dann halt auch größtenteils am besten an und dann hatte das auch uns so neue Motivation und irgendwas hatte dann was Neues für uns, das weiterzumachen und das vielleicht ein bisschen weiterzuentwickeln, aber jetzt nicht so davon wegzugehen, was wir so vielleicht ein bisschen vor der Tour hatten, das Gefühl, aber dadurch, dass es dann so viele gefeiert haben, auch teilweise mitgesungen, uns dann auch danach gesagt haben, ja, was sie da mit den Liedern verbinden, dann hatte das nochmal so eine neue Motivation gegeben, den Sound halt weiterzuentwickeln.
Und wie ist so das Nightliner live? Gefällt euch das? Oder ihr seid mit dem Nightliner gefahren, ne?
Genau.
Geil.
Ja, das war einfach, ich weiß, am Anfang war das so ein bisschen komisch, wo man so gedacht hat, boah, 2 Monate in so einem Bus, also das ganze Miteinander dann und irgendwie total verpeilt um 10 Uhr aufwachen und die alle anderen schlafen noch und alle sind zerstört. Das ist irgendwie ein witziges Bild. Auf jeden Fall mega Fun gemacht.
Aber man kann das, glaube ich, auch nicht zu lang machen, weil es schon auch echt, also man, klar, es wird viel getrunken, spät ins Bett, Essen ist eher ungesund. Aber es ist halt in dem Moment, das ist mega geil.
Ja, vor allem USA halt ist ja auch nicht. Ja.
Coole Aktivitäten. Ja, sorry.
In USA ist es ja auch nicht so, dass man irgendwie von Köln nach Hamburg fährt, sondern das sind auch ein bisschen längere Strecken, ne?
Ja. Das hatten wir auch nie richtig gemerkt, weil der immer nachts gefahren ist. Weil das finde ich, glaube ich, auch, hätte ich ein bisschen nervig gefunden, wenn man halt immer den ganzen Tag im Auto gesessen wäre. Aber wir sind eigentlich immer nur nachts gefahren und da haben wir geschlafen und dann am nächsten Tag in der neuen Stadt aufgewacht. Und dann ging das wieder von vorne los, halt Soundcheck spielen.
Und ihr habt auch beim Coachella gespielt, auch wenn nur die Afterparty oder eine Afterparty, glaube ich. Und es war der Tag, an dem Avicii gestorben ist. Wie kann man sich da so die Stimmung sowohl bei euch als auch auf der Party dann vorstellen? Wie war das damals für euch?
Wir waren zu dem Zeitpunkt, wir sind da morgens losgefahren zu dem Coachella und ich weiß noch, ich war duschen und Nico meinte dann so, oh, du glaubst nicht, was passiert ist. Und dann bin ich zu ihm ins Zimmer gegangen und hatte er gemeint, Avicii ist gestorben. Und dann war das, die erste Reaktion war irgendwie nicht, das glaube ich nicht. Also das lässt du irgendwie nicht zu. Du denkst, also das kann ja nicht wahr sein. Es gab auch irgendwie keinen absehbaren Grund in der Zeit, warum das gerade passieren sollte. Aber als er natürlich über die Stunden dann realisiert hat, dass es wahr war, war schon echt komisch, weil irgendwo, also für uns ist er halt mehr als ein Idol. Das war halt schon, man hat sich in allen Lebenslangen an ihn orientiert. Die Musik über Jahre lang hat sich davon inspirieren lassen. Es war schon einfach wie ein bester Freund, den man nie gesehen hat. Und als wir dann auf dem Festival waren, weiß ich noch, dass wir haben, glaube ich, nichts von Avicii gespielt oder auf der Afterparty, aber dann andere. Und da hat er dann Levels gespielt und ich weiß auch, dass dann natürlich dann da alle mitgesungen haben. Und ich war mir auch sicher, es haben noch gar nicht alle realisiert an dem Tag, was passiert ist, weil ich glaube, erst im Laufe der Woche, dass dann so wirklich alle mitbekommen haben.
Okay. Aber auch an dem Tag gab es einige emotionale Momente. Ich weiß noch, auf der Autofahrt dahin waren wir auch mit mehreren Kumpels im Auto und haben dann halt die ganze Zeit die Avicii-Lieder gespielt und es war dann so voll halt nostalgische Gefühle, obwohl man die Person ja auch noch nie gesehen hat, aber ja, verbindet halt mit der Musik voll viele Erinnerungen und das war schon komisch. Auch dann halt abends, wo dann die Musik gespielt wurde. Ich glaube, die hatten schon, die DJs, die das gespielt haben, haben das auch dazu gesagt. Und so, dann war das schon immer noch krass. Also ich, die Momente habe ich auf jeden Fall noch im Kopf. Mhm.
Wenn wir jetzt mal wieder so ein bisschen an eure Produktion denken, also ihr habt noch kein Album, wenn ich das richtig weiß, ja? Ja. Und klar, elektronische Musik oder gerade die Musik, die ihr macht, die ist schon heutzutage eher trackbasiert, auch wegen den Playlisten und so, weil man dann besser pitchen kann, pipapo. Aber habt ihr nicht mal Bock, irgendwie zeitnah mal ein Album zu machen? Ich habe mir vorhin mal kurz überlegt mit Kim zusammen, dass klar, die meisten elektronischen DJs oder Produzententeams und sowas, die machen meistens Singles, aber so die Großen, die in Erinnerung bleiben, die hatten alle Alben, finde ich. So, keine Ahnung, die Daft Punks und so. Wie ist das bei euch? Also habt ihr keinen Bock da drauf oder ist das irgendwie vom Label vorgegeben?
Wir hatten, glaube ich, schon richtig Lust drauf, aber es ist eigentlich, wie du sagst, also mit dem Album geht man halt auch das Risiko ein, dass man vielleicht 10 Mega-Songs hat, aber nur 2 ihre Aufmerksamkeit dann bekommen und der Rest geht unter. Mit einem Single-Release kannst du halt immer sicherstellen, okay, jedes Lied bekommt seine Aufmerksamkeit, aber ich sehe das eigentlich auch so wie du, also wenn man einen Künstler feiert, hat man einfach mal Bock, ein Album zu hören, das ist von Anfang bis Ende, da kann man sich auch viel besser damit identifizieren, aber ich glaube, in unserem Status wäre das echt noch ein Risiko.
Findest du?
Alles, was man hat.
Ist das nicht schon, schade? Also ist es nicht total schade, dass du sowas sagst? Also,
Ja, doch, theoretisch schon, ja. Aber man weiß ja gar nicht, wie man so richtig entgegenwirken kann.
Es ist halt ein anderes Arbeiten. Also man schließt sich nicht irgendwie mal 6 Monate ein und macht dann ein Album, sondern es ist eher so ein Rausballern, was ja eigentlich auch schön sein kann. Also es hat beide seine Magie, glaube ich.
Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Also ich wollte das gar nicht negativ sagen und ich weiß auch, dass es natürlich gerade in eurem Fall sehr gut funktioniert. Aber ich weiß nicht so, wenn es um Inspiration geht und um was man auch langfristig machen will, dachte ich, das wäre vielleicht irgendwie ein Ziel von euch. Und was mir gar nicht so bewusst war, mir gar nicht so bewusst war, vielleicht ist das, oder könnt ihr jetzt auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, in eurem Produktionsprozess, wie wichtig habt ihr da, was für eine Rolle spielt da wirklich so das Playlisting und dieses sogenannte Track-Business, was heute jeder macht? Also wenn ihr Vocals kriegt von irgendjemandem und dann halt euren Sound drunter setzt und das ausproduziert, denkt ihr dann, aha, ja, der Song ist jetzt perfekt für die und die Playliste bei Spotify oder bei der und der Playliste bei Apple Music? Also seid ihr davon beeinflusst im Songwriting- und Produktionsprozess?
Ich glaube bisher eigentlich relativ wenig. Sogar das war eher oft ein Problem, weil wir unsere Musik oder unser Manager sagt, es ist schwierig einzuordnen in eine Playlist. Also es gab halt immer die Dance-Playlisten. Mhm. Da lief halt das, was auch im Radio lief. Und dann gab es auf der anderen Seite diese Folk-Country-Playlisten. Aber die haben wir halt auch nicht so richtig reingepasst, weil wir dann viel auch elektronisch hatten. Wir waren immer sowas dazwischen. Und dafür gab es dann nicht so richtig eine Playlist und dann war das deswegen eher immer ein bisschen ein Problem. Also wir hatten dann eigentlich selten versucht, dann genau das zu machen, was jetzt halt gerade lief in dem Sommer oder die letzten Monate. Und ja, dadurch wird es ein bisschen schwieriger, aber wir haben halt das Gefühl, dass dadurch unsere Songs auch immer sehr lange gestreamt werden, also dass wir eher nicht so einen Peak haben. Mhm. Aber wenn jemand jetzt Lust auf diesen Sound hat, dann hört er das auch noch 5 Jahre danach. Also so hatten wir ein bisschen das Gefühl. Aber klar, über das Label und so hatten wir schon, dann kam New Music Friday Playlist, ist ja sehr offen, das ist ja nicht auf ein Genre spezialisiert. Also über so Playlisten hat es dann schon funktioniert.
Wo man eure Musik unter anderem auch noch hört, nicht nur auf Spotify, sondern in Werbung. Wo konnte man denn eure Songs bisher schon hören?
Genau, das lief einmal bei uns für das neue Fahrzeug. Das war der Jeep Renegade. Aha. Da lief es, glaube ich, gegen Ende letzten Jahres in der Werbung. Dann hatten wir noch, glaube ich, 2 Platzierungen in Netflix-Serien.
Oh, geil. Okay.
Ja, in welche? Das müssen wir jetzt schon wissen.
Ja.
Ah ja. Aber während Levin zu, kann ich schon mal den anderen noch sagen. Also es war noch bei Spotify selber, hatten wir unseren Song Young Hearts ganz lange in dieser Go Premium-Werbung, also cool. Wenn du Free-User bist, dass du dann halt das Premium-Abo dir holst, das war echt auch ein großes Ding für uns, weil dadurch wurde sehr viel geschazamt, das Lied, weil das dann bei jedem, der halt Free-User war, halt lief für ein Jahr, glaube ich.
Ach krass, okay.
Genau, das war, ich glaube, mit das Größte für uns jetzt werbungsmäßig und dann ja auch mal bei Hollister hatten wir das Old Guitar, in einer Werbung. Mhm.
Nicht so ja, klick. Kia Soul waren wir auch mal. Da hatten wir, das war eigentlich ganz cool, weil da war ich auch noch arbeiten. Also da war ich noch bei Porsche und dann kam eine Anfrage rein, dass die für den neuen Kia Soul eine Werbung machen wollen. Die haben da schon das Video für fertig, wollen aber noch die Musik ein bisschen anders haben.
Mhm. Und hast du direkt bei Porsche gekündigt?
Ja, wie gesagt, direkt gekündigt, ich wechsle zu Kia. Die bauen bessere Autos.
Ja.
Nee, aber dann hatten wir da die Musik für die Werbung gemacht und dann plötzlich aus dem Nix hieß es, ja, ihr müsst bitte mal 2 Wochen nach L.A. kommen in die Capitol Studios und da drehen wir dann nochmal ein richtiges Video und ein Behind the Scenes.
Ach,
ich glaube, das war auch so der erste, das war glaube ich das erste Mal, dass ich auch in den USA war und auch ein richtig krasser Moment, weil da erinnere ich mich noch dran, dass die, wir natürlich Schwaben, dann fliegen wir dahin und die halt direkt, nee, First Class, Business Class, Flüge hin und geil. Zurück. Wow. Und wir wurden dann noch on top mit einer Limousine zu Hause abgeholt.
Nein.
Du hast ja eigentlich nur gedacht, wie unnötig ist es bitte. Ich nehme einfach die S5 und fahr zum Bahnhof. Aber
ja. Ja, so soll es sein. Aber sind die Studios auch in dem großen Capitol-Gebäude, das man kennt aus Funk und Fernsehen?
Genau.
Naja, das ist ein ganz schönes Gebäude. Naja.
Ja, richtig gut.
Aber was ich so raushöre bei euch, ihr seid trotzdem, weil ihr auch noch in Stuttgart bleibt und irgendwie so bodenständig und sehr bescheidene Menschen, oder?
Ich glaube auch, also das ist auch, von Nico kannst du ja gleich, aber das ist auch so eine Sache, die wir in L.A. gemerkt haben, wie unterschiedlich dann doch die Menschen an sich sind, weil in L.A. wird sehr viel geflext oder geprahlt mit dem, was man hat. Also wenn man mal irgendwie Erfolg hatte, dann wird es auch auf jeder Hausparty direkt erzählt, wer man eigentlich ist.
Ja.
Und ich glaube, Nico und ich haben dann eher die deutsche oder vielleicht auch die Stuttgarter Mentalität, dass wir das halt echt nur auf Biegen und Brechen rausdrücken. Mhm. Also wir stellen uns nicht vor mit, wir machen die Musik und wir haben die Erfolge, sondern
hi, ich bin's, Nico. Ja.
Genau, und das war's. Und die Leute sagen halt, hi, ich bin der und ich habe für die Chainsmokers was gemacht.
Dann ist es so, das ist unsympathisch auch, finde ich.
Ja.
Aber vielleicht liegt es ja auch ein bisschen daran, dass ihr so bodenständig seid, dass man euch in Deutschland eigentlich relativ wenig kennt, oder? Also in Stuttgart, wie gesagt, also ihr seid, wenn es jetzt nur um Stuttgart geht oder gerade um Süddeutschland, seid ihr von den Streams her so in den Top 10, ja? Aber wenn ihr auf der Straße rumlauft, dann erkennt euch natürlich keine Sau.
Ja.
Nee.
Also das ist auch gar nicht böse gemeint, ne?
Ja, nee.
Der Erfolg spricht ja trotzdem für euch. Aber
ist ja auch ganz praktisch, wenn man einfach noch einkaufen kann.
Ja,
ich glaube, was dazu kommt, ist auch noch trotzdem auch dann diese Fankultur. In den USA werden halt, glaube ich, auch Künstler allgemein auch immer mehr gehypt und so. Ja, und ich habe das Gefühl, gerade hier auch bekannte DJs haben zwar mega die Streamzahlen, sind aber jetzt als Künstler, können die trotzdem noch draußen frei rumlaufen. Und wenn diese Streamingzahlen jetzt ein Sänger hätte, oder in den USA oder so, dann wäre das ein Riesending. Und ich glaube allgemein, dass es hier viel länger dauert, bis man jetzt so richtig gehypt wäre und nicht so auf der Straße rumlaufen könnte.
Wir kommen jetzt zum Abschluss von unserem netten Gespräch. Vielen Dank schon mal. Ende Januar findet die Ausstellung über Tiefschwarz im Stadtpalais statt. Und wir würden euch gerne fragen, wenn ihr euch mal vorstellt, so in 20 Jahren, gibt es über euch eine Ausstellung? Wie könntet ihr euch die denn vorstellen?
Oh Gott, gute Frage.
Nikos Tennisschläger.
Ja, der unter anderem.
Ja, was könnte man sich denn über euch anschauen dort? Was würdet ihr gerne ausgestellt sehen?
Boah, also sollten das dann Elemente sein, die halt auch die Karriere beschreibt?
Ja,
also,
ja genau.
Ah, okay. Ein großes Ziel von uns ist schon auf jeden Fall mal eine Nummer 1 zu haben. Mhm. Sei es in Deutschland oder USA wäre ein bisschen krass, aber einfach, das. Kriegt man ja dann eine Schallplatte oder zumindest eine Schallplatte.
Ja.
Das dürfte nicht fehlen. Mhm.
Vielleicht muss ja keine Nummer 1 sein, sondern nur so eine goldene oder so.
Ja,
ja, das würde aufpassen. Ja. Ja. Goldene würde schon reichen. Und was ich auch gerne machen würde, ich würde einmal gern für den James Bond Movie würde ich gerne ein Lied machen. Ich weiß noch nicht, wie man das in einer Ausstellung irgendwie präsentieren könnte, aber das würde ich, glaube ich, auch nochmal gerne sehen. Ich glaube, das wäre
so eine kleine Statue von euch vielleicht noch.
Genau, mit der James Bond Pistole in der Hand.
Mit dem Bond Girl noch dann.
Natürlich noch besser.
Okay, aber so bescheiden wie ihr seid, ist das dann keine große Ausstellung, oder?
Ja, ja, genau.
Wir können euch jetzt schon mal einen kleinen Raum im Stadtpalais zur Verfügung stellen. Ja, genau.
Hey, vielen Dank, Nico und Levi, für euer cooles Gespräch. Und dann hören wir noch von euch wahrscheinlich in den nächsten Jahren.
Ja, vielleicht können wir auch zusammen. Vielleicht können wir auch zusammen in die Ausstellung gehen. Wir laden euch gerne ein. Können wir mal ein bisschen rumgucken, ja, genau. wenn der Lockdown vorbei ist.
Ah ja, das wäre cool.
Gerne. Ja.
Voll cool. Gut.
Danke für die Einladung.
Dann also, macht's noch gut.
Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Wir freuen uns auf Aslek Heimers. Sag mal, Asle, ich saß neulich mal auf einem Panel und da haben wir so über Clubkultur gesprochen und da gab es so viele unterschiedliche Meinungen und Kim und ich haben da auch so unsere ganz bestimmte Meinung dazu, mhm. aber was ist denn für dich Clubkultur, also wenn es wirklich so um den kulturellen Aspekt geht?
Das ist witzig, weil ich letztens schon genau darüber gesprochen habe. Mhm. Die gleiche Frage, was quasi Clubkultur bedeutet oder was es ist, würde ich einfach wiederholen. Clubkultur ist Identität, Clubkultur ist Gesellschaft, das prägt, wie wir sprechen, wie wir uns bewegen, wie wir uns kleiden, also hat auf jeden Fall direkten Einfluss darauf, wie wir unseren Alltag gestalten, auch wenn man es bewusst im Ersten vielleicht nicht so beim ersten Mal denken, nicht so sieht, aber welche Clubs wir besuchen, wann wir die Clubs besuchen, aus welchen Gründen, so ob es jetzt die DJs sind, ob es die Barleute sind, ob man die Türleute irgendwie besonders mag und so, das prägt ein komplettes Verhalten von uns mhm. und hat meiner Meinung nach demnach auf jeden Fall einen größeren Impact, als man das im allgemeinen Diskurs so annimmt.
Mhm. Gibt es denn so in Stuttgart wirklich eine Clubkultur? Weil für mich zum Beispiel ist jetzt so, keine Ahnung, wenn man so in einen Club geht auf der Theodor-Heuss-Straße oder sowas, dann ist es für mich eigentlich, würde ich das eher so als Ausgehen bezeichnen und nicht unbedingt irgendwie so wirklich als so clubkulturelles Gut. Würdest du mir da widersprechen? Oder zählt sowas auch zur Clubkultur dazu? So?
Kultur ist ja quasi immer eine gewissen Gruppe eigen. So, und dass wir, also ich schließe mich da ein, ich fühle mich auf der Theodor-Heuss auch nicht unbedingt wohl und für mich ist es auch nicht unbedingt Clubkultur, aber für die Leute, die sich dort wohlfühlen oder die dort gerne feiern gehen, ist es ein Teil von ihrer Kultur zumindest, so, von ihrer Ausgehkultur. Mhm. Ich weiß von dem, wie wir uns kennen, dass wir halt auf Musik und das Ausgeherlebnis, dass wir da ganz andere Erwartungen haben und dass wir auch, wenn wir veranstalten, mit einem ganz anderen Aspekt oder mit einem anderen Blick darauf auch die Ideen umsetzen, was zum Beispiel, wo wir uns dann auf der Theodor Heuss jetzt nicht unbedingt represented fühlen. Ja. Ich würde es trotzdem als Clubkultur und als kulturelles Gut bezeichnen, auf jeden Fall.
Ich stelle mir irgendwie total oft die Frage, dass, wenn es so um Politik und Clubkultur geht, ja, da versucht immer jede Stadt irgendwie so ein bisschen seine Clubkultur zu sagen, wir haben eine richtig tolle Clubkultur, ja, und Stuttgart macht es natürlich auch. Meine Frage an dich, wer findest du sowas wichtig, wenn es um Stadtleben geht? Also wie wichtig ist da Clubkultur?
Auf jeden Fall wichtig aus meiner Perspektive, weil die Identität und die Gesellschaft, die sich aus dem Clubleben bildet, spiegelt sich ja in der Stadt im Endeffekt auch wieder. Dass man das Ausgehverhalten in Berlin ist ja ein ganz anderes, in Hamburg ist es ein ganz anderes. Da versteht man unter Clubkultur auch was anderes, als wir in Stuttgart quasi verstehen, ob es jetzt drum ist. Keine Ahnung, wenn ich mich an Sisyphos zurückerinnere oder eine Nacht, die ich dort verbracht habe, ich war da mit jemandem, der in Jogginghose dahin ist, der im Club sogar noch entdeckt hat, dass eine Socke in seiner Hose drin steckt, an seinem Bein.
Das hätte ich sein können.
So, aber mach das mal in Stuttgart, ne?
Ja.
Mach das mal wahrscheinlich in Stuttgart, das funktioniert nicht.
Deshalb gehe ich auch nicht mehr weg in Stuttgart.
Im Sisyphos ist er wahrscheinlich gerade deswegen reingekommen, weil sag mir
das
auch
merke
immer
ich mir
so.
Mal.
So, und das ist aber auch repräsentativ für die Stadt im Endeffekt. Ja. So, du weißt, dass in Berlin kannst du das machen. Mhm. Du weißt, in Stuttgart kannst du das nicht machen. Du weißt, in Hamburg kannst du das vielleicht in manchen Vierteln machen. Das sagt schon auch was aus darüber, wie das Stadtleben auf jeden Fall ist. Dass man halt, wie man sich auch draußen dann quasi bewegt und wie man sich, auf jeden Fall. Auch die Musikkultur spiegelt es ja wieder. Mhm. Wenn man zum Beispiel, also Berlin, Techno, immer, direkt. Auch wenn du quasi an der Verteilung der Clubs und der DJs in den Clubs guckst, da ist auf jeden Fall ein höherer Anteil an elektronischer Musik, als zum Beispiel in Stuttgart ist. Mhm. In Stuttgart hast du auf der Theo viel Mainstream, du hast dann die Hip-Hop-Clubs, auf die sich Stuttgart ja schon auch beruht, aufgrund der Hip-Hop-Historie. Mhm. Und du hast aber auch schon noch Techno- und Elektro-Clubs, aber die sind für sich legendär auf jeden Fall. Aber im großen Bild der Stadt, man sagt nicht, Stuttgart ist eine Techno-Stadt.
Ja? Mhm. Wenn du an Stuttgart denkst, was ist dann Hip-Hop die erste Musikrichtung, die dir einfällt, mit der du die Stadt verbindest?
Ja.
Ja?
Es mag vielleicht auch was Persönliches sein, von meiner Perspektive aus, weiß ich nicht, aber es ist halt, man denkt halt an die Größen so, Fanta 4, Max Herre, man denkt an Crow, Bowser, Rin, wenn auch außerhalb Stuttgarts, trotzdem Stuttgart zugeordnet. Es kommen große Künstler aus der Stadt. Die Schräglage und 0711 als Marke an sich, Institutionen schon, ne?
Ja.
Die Schräglage gibt es seit 14, 15 Jahren, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Es gibt wenige Clubs, die so lange bestehen. Vor allem, obwohl sie so klein sind. Ne?
Ja, schade eigentlich. Wir würden gerne noch von dir wissen, wann du angefangen hast, wegzugehen und wo du dann damals hingegangen bist, als du angefangen hast.
Ich habe erst angefangen, wegzugehen, als ich von zu Hause ausgezogen bin. Mhm. Also mit 19 war das, 18, 19. Mhm. Und da war es auf jeden Fall die Schräglage tatsächlich. Es war das Freund und Kupferstecher, das war aber damals noch das Stereo. Mhm. In Ulm, wo ich quasi eigentlich herkomme, da war ich in Tsukasa, das gibt es aber auch nicht mehr, war auch ein Hip-Hop-Club, also war wegen meiner musikalischen Ausprägung sowieso immer in Richtung Hip-Hop quasi gezogen. Genau, das waren so, ich glaube, das waren so die ersten Clubs, in die ich gegangen bin.
Mittlerweile bist du ja wirklich so in der Stuttgarter Club-Landschaft irgendwie verankert. Wie war denn so der Übergang von ich gehe feiern und lerne Leute kennen zu, ich fange auch in dieser Kultur an zu arbeiten?
Es war voll aufregend auf jeden Fall, weil, keine Ahnung, wenn ich halt früher in diese Clubs gegangen bin und die Leute dann gesehen habe, die das ja veranstalten, also man kennt die ja dann irgendwann oder auch, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber ich komme aus einer Zeit vom Feiern gehen, wo man noch geguckt hat, welcher DJ auflegt und man deswegen geht. So, dann war es halt so, boah, hey, heute legt einfach DJ Jopis auf, ich finde, wir sollten da hingehen. Oder Theresa legt Freunde Kupferstecher auf, ich will da hingehen.
Ja.
Was auch so ein bisschen so was mit Starstruck zu tun hat, würde ich mal sagen. Oder wenn man dann mal halt damals so ein paar Künstler, die dann halt auch, oder so Rapper, die dann auch in die Clubs gegangen sind, da war es schon so, man ist da hingegangen, war so, boah, krass, das ist schon sehr cool. Bis hin zu plötzlich gucken einen die Leute so an.
Ja.
Das war auf jeden Fall ein komisches Gefühl, aber auch dieses krasse Privileg von du kommst an einen Club und der Jerome steht vor der Schräglage und gibt dir halt hier Küsschen zur Begrüßung, weil man jetzt plötzlich auf dem Level ist und man steht nicht davor und denkt so, boah, ich hoffe, ich bin mit vier Jungs hier, ich hoffe, ich komme rein oder so. Es ist so wild irgendwie. Und dann gehst du an die Bar und drückst alle zur Umarmung. Und früher war das halt so, okay, boah, wie lange dauert das? Wann kriege ich endlich meinen Drink? Und jetzt sitzt du dann und bist so, hey, kein Stress, mach den anderen den Drink so, ich bin ja eh hier. Oder dass man plötzlich auch mal hinter der DJ-Booth steht, auch wenn man nicht auflegt, weil man einfach die DJs kennt. Das ist auf jeden Fall ein krasser Umschwung gewesen. Es fühlt sich auch gut an. Der Nachteil, das muss ich aber auch sagen, ich gehe nicht mehr so frei feiern in Stuttgart.
Ja,
okay.
Ich kann mich auch bei mir noch voll dran erinnern, bevor ich angefangen habe, in der Clubkultur zu arbeiten und selber eine Partyreihe und sowas zu machen. Als ich meine Freunde besucht habe, die Partyreihen hatten und ich dann immer zum Beispiel in den Club kam, bevor der Club aufgemacht hat. Ne? Ja. Das war für mich immer so ein ganz ungutes Gefühl, weil ich dachte, oh shit, fragt mich jetzt jemand, wer ich bin, weißt du so? So ganz schüchtern. Und jetzt, wo ich selber halt irgendwie eine Partyreihe habe, seit 8 Jahren jetzt, kann ich mich da gar nicht mehr, weißt du, ich sage dann zu meinen Freunden auch, komm doch einfach mal vorbei und dann kommen die so ganz schüchtern in den Club rein irgendwie und dann erinnere ich mich immer dran, dass, weil es ja eigentlich total Bullshit ist. Aber wie glaubst du denn, kommt so ein bisschen diese Diskrepanz zustande zwischen so dem Team, ja, die immer sich so küssen links, küssen rechts und alles ist happy und dann aber schon die Stuttgarter Türpolitik irgendwie, die ja eigentlich eher so ein bisschen negativen Ruf hat, oder? Also weil alle Leute, die ich aus der Clubkultur kenne oder die meisten, die sind super nett und alle mögen sich so, aber dann die Leute, die in Stuttgart vor den Clubs stehen, Also ich finde es irgendwie so albern, dass man Angst haben muss, ob man in den Club reinkommt oder nicht, oder?
Absolut albern. Ich finde das auch ganz schlimm. Ich habe auch tatsächlich mich mit einem Türsteher bzw. Selector angelegt und seither sind wir nicht mehr so gut aufeinander zu sprechen, weil halt ein Kumpel von mir, der hatte halt so eine richtige Oldschool-Hip-Hop-Hose an und das war der Grund, was ihm nicht gepasst hat.
Oh. Hm.
Okay. Und das Ding war, es war ein Freund, der mich von ein bisschen weiter weg besuchen war und ich war so, hey, ich bin jetzt aber gebunden, bis 5 Uhr nachts hier zu stehen und ich kann den nirgends hinschicken, so, der kennt hier niemanden, der hat mit mir in diesen Club zu gehen. Mhm. Ja, deine Entscheidung, aber du weißt ja, was dann quasi Sache ist. Das war es dann mit den Küsschen zu begrüßen.
Aber woran liegt das jetzt explizit an der Hose? Also warum sollte ein Mann mit einer speziellen Hose nicht in den Club dürfen?
Es gibt so irgendwie eine komische Faszination davon, dass ein Club sich ja auch über seine Besucher definiert und dass man dann irgendwann einen gewissen Durchschnitt an Besucher gern da hätte oder ein gewisses Bild von einem Besucher. Mhm. Und ich glaube, das ist so, wie es ja in der Kunst grundsätzlich so ist, je erfolgreicher, desto
exklusiver irgendwie
war es? Exklusiver, oder? Genau. Und nicht mehr, keine Ahnung, dass man halt dann jetzt ein Kleidchen irgendwie in den Club reingeht, in dem man früher mit einem Skateboard reingekommen ist. So, ne?
Okay. Ja.
Das sind so manchmal so Entwicklungen, die, glaube ich, oft einfach wirtschaftlich getrieben sind, die aber auch städtisch getrieben werden können, wenn es irgendwelche Auflagen gibt, dass dann halt gewisse Vorurteile aber auch mit reinspielen, so okay, hey, wir wollen nicht mehr, dass es so lange geht oder dass diese Art von Leute kommen, weil das führt dazu, dass viel kaputt geht oder dass viel so und so ist, wobei das ja nicht mal auf die Menschen zurückzuführen ist und ja. Ist viel mit Stereotypen und Klischees, glaube ich, verbunden. Ich weiß es nicht. Ich versuche mich da auch durchzuboxen. Und
ja. Was war denn so dein erster Job eigentlich in Stuttgart, in der Clubkultur? Also war das wirklich dein Kassenjob?
Ja, an der Kasse war mein erster Job,
ja. Genau. Und dann Selectorin, oder? Und dann hast du auch selber Partys gemacht, oder? War das so ein bisschen der Weg?
Genau, das war so ein bisschen der Weg. Ich habe zwischenzeitlich in einer Bar, auch an der Theke gearbeitet, weswegen dann die Perspektive auch noch mit reinkam. Dazu auch Künstlerbetreuung. Ich habe zuerst über meinen Chimperator-Job, wir hatten ja die Monkey Business, da habe ich an der Kasse gearbeitet und DJ-Betreuung gemacht. Dann habe ich für die Schräglage Kasse gemacht. Genau, und dann habe ich angefangen, selber aufzulegen. Und zu veranstalten, genau.
Ja, wenn du jetzt selber Selectorin warst, auf was hast du dann geachtet oder hast du dich da einfach an die Policy vom Club gehalten?
Es gab schon so ein paar Regeln, sage ich mal, oder Sachen, die halt gewünscht und gesehen waren. Habe ich mich bis zu einem gewissen Grad dran gehalten, weil klar, wenn jetzt seit im Tonstudio, das ist ja auch auf der Theo quasi gewesen, ein bisschen anderer Altersdurchschnitt, wobei die Party an sich eine Deutschrap-Party ist, die dann, obwohl der Club eine andere Policy fährt, ja an sich andere Leute zieht. Und für mich war es dann immer wichtig und da waren halt die Türsteher, die quasi hinter mir standen, zum Glück auch sehr verständnisvoll oder sehr offen für. Ich habe gesagt, ich möchte mit den Leuten reden, ich möchte wissen, ob die wissen, was abgeht quasi. Mhm. Und wenn die so ein korrektes Verhalten an den Tag legen, da gibt es ja so Sachen wie, du stellst dich nicht vor den Türsteher oder für den Selector und äckst dein Bier. Ja. Mach das einfach nicht. Ja. Wenn eine Person es dann doch gemacht hat, dann hat man sich halt kurz unterhalten und gesagt, so fand ich das jetzt gut irgendwie. und hat dann aber gemerkt, dass natürlich jetzt nicht... Ne, keine böse Absichten oder kein komisches Verhalten, kein extremes Verhalten vorlag, wo man dann gesagt hat, so ja, komm, ist doch ganz entspannt. Oder es gibt ja auch so Sachen wie Rassismen, die an der Tür ganz oft ausgelebt werden. Und das ist etwas gewesen, wo ich sehr krass drauf geachtet habe, wenn jetzt BIPOC quasi auf mich zukam, ob sie jetzt in der Gruppe waren oder nicht in der Gruppe, dass ich halt dann gesagt habe, so, es gibt dieses Klischee, ich muss meinen Türstehern quasi mit meinem Namen dann auch sagen, warum ich mich jetzt so entschieden habe, was dann zu Gesprächen führt. Es macht mir keinen Spaß. Ich möchte nicht einfach aus dem Aussehen heraus sagen, okay, ich muss mich jetzt mit dir ein bisschen mehr unterhalten, weil ich checken muss, ob du einem gewissen Bild entsprichst. Es fühlt sich auf jeden Fall falsch an, aber ich habe versucht, das immer so zu machen, dass ich niemanden ausschließe, der einfach nur eine gute Zeit im Club haben möchte.
Voll gut.
Ich finde, man sollte Selecten auch wirklich irgendwie mehr auf die Musik beziehen und nicht unbedingt, wie die Leute aussehen. Ich weiß nicht. Also bei uns im Club, du warst ja auch schon bei uns im Club an der Tür. Yeah. Und deshalb weißt du, also ja, wir fragen halt, wenn uns jemand komisch vorkommt oder so, dann, oder wenn wir denken, der passt nicht zur Party, dann fragen wir halt, hey, weißt du, was hier für Musik läuft? Oder weißt du, wer heute auflegt und sowas? Und wenn die dann merkt man, glaube ich, innerhalb von ganz kurzer Zeit, ob die Leute sich damit befasst haben oder nicht.
Ja.
Und wenn die einem dann dumm kommen, kann man sie irgendwie immer noch abweisen. So, aber wenn die sagen, ja, ich habe heute voll Bock auf Disco zu tanzen, ich habe mich extra so bin mit meinen Freunden gekommen, dann würden wir ja niemals Nein sagen und sagen, nee, ihr dürft jetzt nicht bei uns tanzen. So, das finde ich irgendwie voll. So ein bisschen voll. Albern.
Hey, du hast eine Partyreihe ins Leben gerufen, die speziell sich an Frauen oder weiblich gelesene Menschen sich richtet. Was war dafür der Grund?
Ja, das habe ich mit 5 Freundinnen zusammen gemacht. Mhm. Und das ist daher entstanden, wir saßen auf dem Dach und haben irgendwie gepicknickt und ein Sektchen getrunken und geraucht und gemacht und wie auch immer. Und da haben uns überlegt, ob wir denn noch feiern gehen.
Okay.
Und es war halt so, wir haben so einen schönen Abend gerade zusammen. Und ich habe irgendwie keinen Bock, dass mein Vibe gekillt wird von irgendwelchen komischen Erlebnissen, die man halt im Club hat. Und das ist halt leider wirklich so, als Frau, wenn man feiern geht, man muss sich Sprüche anhören, man muss wirklich damit kämpfen, dass man nicht angefasst wird.
Man muss sich richtig so verteidigen manchmal auch.
Voll, man bringt dann schon eine gewisse negative Energie in den Club mit, weil man weiß, okay, jetzt muss eine gewisse Mauer muss hoch, ein Verteidigungsmodus. Und wir haben uns halt einfach einen Ort gewünscht, wo wir das quasi nicht mehr haben. Das Ganze dann irgendwie weitergesponnen haben, gesagt, okay, wir sind ja nicht nur wir als Cis-Frauen, wir sind nicht die Einzigen, die ein Problem damit haben. Mhm. Menschen, die weiteren quasi Minderheitsgruppen angehören, ob man jetzt irgendwie nach Sexualität, nach tatsächlich Gender, also non-binären Gendern quasi geht, das sind ja mehrere Leute, die sich irgendwie, die eine Mauer aufbauen und dann vielleicht gar nicht mehr feiern gehen. Wir hätten gerne einfach einen Safe Space so und haben dann gesagt, okay, wir machen das ganz klein im Yard, da passen eigentlich 50 Leute rein und durch unsere Kommunikation haben wir es dann sogar geschafft, Cis-Männer anzuziehen, die, mit denen wir gerne gefeiert haben, die dann halt auch mal auf J-Lo getanzt
den
haben.
Den Booty geshakt haben, ja cool.
Ey, und die halt diese musikalische Reise, ne, dann hieß es ja, okay, das ist ja dann eh nur Spice Girls und so, dann kommen wir nicht. Und wir waren so, ja, dann kommt halt nicht, es läuft nicht Spice Girls. Es sei denn, wir haben gerade Bock auf Spice Girls, aber das ist gut, dann komm nicht, dann bist du genau die Person, die wir nicht da haben möchten.
Okay.
Und natürlich lief auch Trap, es lief auch Elektro, es lief Disco, House, alles mögliche, alles, was gerade in diesem Moment in dieses Gefühl reingepasst hat. Und es war auch voll schön von unterschiedlichsten Menschen, also mit unterschiedlichsten Hintergründen und Identitäten dann zu hören, so hey, es hat so Spaß gemacht, heute tanzen zu gehen. Ich wollte einfach nur ein Bierchen in dieser Bar trinken. Und wir hatten halt dann immer so 200 Leute da, ne?
Mehr würde ich fast sogar schon sagen. Ich war ja auch, ich glaube, ich war auf fast allen. Ich war nicht auf allen, aber ich war auf fast allen. Und ich fand die Stimmung bei euch irgendwie besonders cool. Aber ich kann dir auch sagen, so für mich, also nicht nur, weil wir uns kennen, aber ich finde, wenn du auflegst oder so, die Mädels um dich rum, die auflegen, ich finde, es macht einfach total krass was her. Auch wie du dich halt bewegst hinter den Plattenspielern und auch wie du die Musik fühlst und sowas. Das ist wirklich in Stuttgart ein relativ einzigartiges Erlebnis, finde ich. Um so ein bisschen, ja, und das wollte ich dir auch nochmal sagen, dass ich das mega cool fand immer und dass ich es auch schade finde, dass wir gerade irgendwie nicht zusammen tanzen können, aber hoffentlich bald wieder.
Ja, das hoffen wir alle sehr, 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 sehr.
Okay, mir ist ganz warm geworden. Mein Gesicht ist auch, glaube ich, ganz rot und ich bedanke mich sehr für dieses Kompliment.
Ja, bitte, bitte. Hast du dich so wirklich beim Arbeiten in der Clubkultur als Frau teilweise auch unwohl gefühlt? Oder du warst wahrscheinlich auch immer bei weitem in der Minderheit, oder? Im Team. Ja.
An der Bar nicht, tatsächlich, wobei das ja auch einem gewissen Stereotyp entspricht. An der Kasse war es oft unangenehm, tatsächlich, weil Typen dann auch an der Kasse auf die Idee kommen, irgendwie einem so einen Spruch zu drücken, so, oh, ja, du bist aber hübsch, schade, dass du nicht unten im Club bist. Und so, und dann so, ja, voll nett.
Oh nein.
So, cool, danke. So, das ist ja nicht mal schlimm, das ist ja zumindest nett irgendwie, aber dann kommen so Sachen wie, wenn du, ne, 4 Uhr nachts komplett besoffene Typen, die vor dir stehen, nicht checken, dass sie dir die falsche Hand zum Stempeln reichen oder das falsche Geld reichen und dich dann dumm anmachen. Oh nein. Dafür so, boah, ey, Frauen, Alter. Und so,
hat dich das auch ein bisschen abgehärtet?
Besoffene, so Alter, was soll das? ja, ich muss sagen, ich muss an meiner Schlagfertigkeit weiterarbeiten, weil manchmal kommen Sachen, da bleibt man einfach sprachlos. Mhm. Aber ja, keine Ahnung, ich lache dann halt einfach meistens über die, weil ich mir denke, Idioten. Schlimmer ist es beim Auflegen selber, wo dann Leute kommen und sagen so, boah, hätte ich nicht gedacht, so Schnecke. Und ich so, warum das? Oh, oder Gott. Wenn ich mal nicht in einem Club auflege, sondern in einer Bar und das halt, ne, weil ich es gerne mache, man verdient da ja auch nicht viel Geld, sondern ich mache es halt gerne und dann kommt halt einer und sagt so, hey, wenn du den Song spielst, dann werden alle richtig feiern, dann spielst du bestimmt auch mal größere Sachen. Und ich denke so, ja, klar, dass ich auch auf Festivals spiele. Keine Ahnung, ich weiß, man soll nicht bashen, jetzt gerade, aber ich, solche Typen, Oder wenn einer kommt und sagt so, hey, irgendwas stimmt mit dem Bass nicht, bist du sicher, ne? Technische Sachen, immer. Mansplaining vom Feinsten. Aha. Und dann im Yard ist halt so, ne, die CDJs standen oben auf dem Tisch und unterm Tisch die Plattenspieler, wo halt dann die Kabel von denen so hinterm Tisch runterhingen. Ja, guck mal, das Kabel ist nicht angesteckt.
Oh nein.
Boah, hast du gerade einfach selber ins Bein geschossen, weil das Kabel hat nichts mit meinem Setup zu tun. Und der Bass passt auch. Du willst nur einen schlauen Kommentar bringen. Ich weiß nicht, ob das ein guter Mechanismus dann quasi ist, aber ich muss halt irgendwann lachen über diese Leute. Und,
lächeln und weitergehen.
Einfach. Ja, ich habe mir mal überlegt, ob ich an mein DJ-Pult so eine Mansplaining-Jar rein hinstelle, wo dann darf mir jeder Mann erklären, wie ich besser auflege und an bessere Gigs komme und meine Technik besser aufbaue.
Wir werden reich.
Wenn er mir so ein paar Euro reinwirft.
Ja. Können wir es irgendwie automatisiert machen, ja. Sag mal, also du bist auch ein relativ politischer Mensch, so würde ich dich zumindest einschätzen und setzt dich sehr ein, jetzt nicht unbedingt politisch, aber du setzt dich sehr stark für politische Themen ein. Inwiefern hängt denn für dich Politik mit Clubkultur zusammen und hast du da irgendwie schon Erfahrungswerte gesammelt? Also warst du schon politisch beeinflusst im Clubkulturgeschehen?
Ja. In einem kleinen Umfang, würde ich mal sagen, meine Erfahrung damit. Es ging auch wieder um diese Female oder diese Party, die wir quasi gemacht haben, die hieß Avid. Und die wollten wir in eine andere Location bringen und in ein anderes Konzept quasi mit reinbringen. Also es ein bisschen inklusiver und größer machen mit verschiedenen Kunstformen. Mhm. Und da ist es immer schwierig, eine richtige Location quasi zu kriegen. Und als wir die Location dann gefunden haben, hieß es, ja, die Stadt hat uns verboten, solche Sachen weiter zu machen, weil die uns dann rausschmeißen hier. Weil es war halt in der Stadtmitte und dies und das, keine Ahnung, solche Sachen. Ich denke, okay, wir machen ja etwas. Also die Party, die wir gemacht haben, hat ja schon irgendwo ein politisches Interesse gehabt.
Ja.
Und war jetzt nicht einfach nur dafür gedacht, weil man denkt immer, mit Club ist immer Saufen und Drogen und Exzess und Sachen kaputt machen, wird immer mit Club verbunden, aber wird selten mit Vasen verbunden.
Ja.
So. Und da kann man sich gerne mal Statistiken zu angucken, wie die in einem Verhältnis zueinander stehen. So. Ja. Und dass dann sowas wie Vasen oder Wiesen halt immer als so ein krass kulturelles Gut angesehen wird, aber halt dann feiern gehen, was so dieser Mainstream-Kultur politisch auch geschützt wird. Man sieht es an kleinen Dingen wie Proberäumen, die wegfallen, an Clubs, die zu Restaurants werden, weil damit natürlich auch mehr Geld und Stadtentwicklung in Anführungsstrichen betrieben wird. Mhm. Wenn irgendwo, das heißt ja auch immer Lärmbelästigung.
Ja.
Und Musik ist kein Lärm an der Stelle. Muss man in der Sprache schon voll aufpassen. So, ich werde dann immer ganz traurig. Ich finde halt, dass wenn eine Stadt mal für sich entdeckt, was für Vorteile es gibt, und da gibt es so ein paar Agenturen und ein paar Studien dazu, wie das tatsächlich das Stadtleben, die Lebensqualität und die Diversität der Bevölkerung und auch tatsächlich gesundheitliche positive Auswirkungen hat, wenn man sich das mal anguckt, da gibt es tolle, tolle Studien zu. Da muss ein bisschen mehr Awareness quasi dafür auftauchen. Es gibt Städte, die das machen. Es gibt dann auch Städte, die dann sich darum kümmern, so einen Nachtbürgermeister oder wie in Stuttgart Nachtmanager quasi zu suchen, die solche Werte dann quasi vermitteln sollen zwischen Politik und Clubkultur oder den Clubs im Endeffekt und Bars. Ich glaube auch, dass sich da was bewegt und da bin ich froh drüber.
Ja, momentan wird tatsächlich auch der oder die Nachtmanagerin gesucht in Stuttgart. Wäre das was für dich auch, die Rolle?
Ich bin ja leider nicht mehr in Stuttgart.
Ja.
Okay, aber wenn du hier wärst noch?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde es auf jeden Fall angehen wollen. Und hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren nicht so gesagt, aber ja, auf jeden Fall. Einfach um genau diesen Mehrwert, den kulturellen und den Mehrwert für das Leben, für die Bewohner quasi rauszuziehen und das zu kommunizieren. So, warum müssen wir in Anführungsstrichen feiern gehen? Wieso müssen wir tanzen gehen? Wieso müssen wir Clubkultur genießen? Mhm. Weil wir dann einfach allgemein glücklicher werden, weil die Stadt schöner wird, weil sie bunter wird, weil wir mehr lernen. So, also keiner hat so eine diverse wenige haben so diverse Spotify-Playlisten wie Clubs, DJs haben, Musik spielen. So.
Okay, ja, stimmt.
Und im Moment können wir alle nicht feiern gehen und deshalb, du hast ja auch einen Livestream gemacht, ne? Findest du Livestreams können irgendwie das gerade ersetzen oder ist es eher was wir jetzt alle gerade so irgendwie aus der Not machen und eigentlich bringt es uns gar nicht so viel?
Ja, ist auf jeden Fall nicht ein nachhaltiges Konzept, finde ich. Nachhaltig im Sinne von, es passiert zwar was und man kann es konsumieren, aber es fühlt sich natürlich niemals an als Konsument wie in einem Club. Und als DJ fühlt es sich niemals an wie in einem Club und vor allem passiert halt auch auf der, muss es sagen, monetären Basis passiert gar nichts oder wenig. Ne? Wenn ich jetzt mal angucke, ich durfte letztes Jahr bei United We Stream und darf auch diesen Monat nochmal zu United We Stream und ich mache das sehr, sehr gerne und ich liebe, wofür dieses Konzept steht und es werden ja auch Spenden gesammelt, aber so, man ist ja als DJ dann dort und man muss es ja schon quasi so sagen, so, ich arbeite ja dann quasi auch da, aber ich persönlich habe nichts davon, außer dass ich 1,5 Stunden Musik spielen durfte in einem Club alleine. Ja. Ich mache es trotzdem sehr gerne und ich finde auch, dass es im Großen und Ganzen für was Großes steht. Und trotzdem glaube ich nicht, dass Streams da das ersetzen. Ich glaube eher sowas wie, also so eine, gehört ja auch in Streaming-Richtung, aber so eine Zoom-Party habt ihr ja gemacht.
Ja, ja.
An Weihnachten.
Ja.
Der Hammer. Wir haben sowas unter Freunden an Silvester gemacht.
Ah, cool.
Und man hat ja immer das Ding beim Stream, wenn man das quasi anhört, man tanzt ja dann wenige tanzen. Die meisten sitzen dann da und hören sich die Musik an und trinken dazu.
Ja.
Also wir dann halt angefangen haben zu machen, ist okay, mit Mike einfach ansagen, okay, Zoom-Teilnehmer 1, Zoom-Teilnehmer 2, Dance-Battle, 30 Sekunden. Solche Sachen haben wir dann gemacht. Und kann man auch, ist cool, ist eine coole Notlösung, aber ist nicht, sehe ich noch nicht als Zukunft oder es ist noch nicht das richtige Konzept für diese Art von Stream da, als dass man sagen kann, das kann man zukünftig weitermachen.
Ja, vielleicht hat der neue Nachtmanager ja dann auch eine coole Idee irgendwie, wie man das umsetzen kann. Bin ich mal gespannt.
Ich habe auf jeden Fall ein paar bekannte Gesichter gesehen.
Die voll. Cool. Ja, wir auch. Voll schön. wir haben noch eine Abschlussfrage an dich, um langsam das Gespräch zu beenden. Bis auf das wir natürlich im Moment nicht feiern können und dass hoffentlich die Clubs bald wieder öffnen können, möchten wir dich fragen, was wünschst du dir denn vor allem für die Stuttgarter Clubkultur? Hast du da irgendwas im Kopf?
Mehr Diversität und mehr Offenheit, weniger Coolness.
Ja, das stimmt.
Vielleicht einfach nur cool, dieses weniger Coolness-Ding, weil ich glaube, Stuttgart ist so die einzige Stadt gewesen in meiner Feierhistorie, wo ich immer darauf geachtet habe, ob ich cool genug bin. Und ich will nicht darüber nachdenken müssen, ob ich cool genug bin, weil alle wirken so cool und alle denken es aber auch. Also ein bisschen weniger Coolness, einfach nur chillen.
Ja. Voll die schöne Message noch.
Ja, voll schön.
Die unterschreibe
ich
auch.
Happy sein, authentisch sein.
Geil.
Ey, dann sagen wir dir vielen Dank für deine Zeit und dass du mit uns gesprochen hast. Und wir hoffen, wir sehen dich bald mal wieder hinter den Plattenspielern und wir dancen davor und nicht nur beim Stream. Aber wir wünschen dir noch eine ganz schöne Woche und danke, dass du da warst.
Danke euch auch.
Ja, tschüss.